NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Die Corona-Zeiten haben das Reisen verändert und damit auch diese Sendung. Es ist seit vielen Monaten nicht mehr so vergnüglich, in die Welt zu ziehen und von draußen zu berichten. Wir bieten deshalb jetzt eine Reise in die Vergangenheit. Das Archiv von Zwischen Hamburg und Haiti enthält viele Schätze. Zwischen den beiden Reportagen aus Palau, aus denen Sie heute Ausschnitte hören, liegen 20 Jahre. Jürgen Hanefeld war 2015 in Mikronesien, Jens-Peter Marquardt 20 Jahre früher. Er hatte 1995 noch Gelegenheit, eine Zeitzeugin der deutschen Kolonialzeit zu treffen.
Palau, ein tropisches Atoll mitten im Pazifik, dicht am Äquator, 800 Kilometer östlich der Philippinen. Isebong Giro-Betbat war damals noch ein Kind. Heute ist sie 92 Jahre alt. Sie lebt zusammen mit ihren Kindern und Enkeln auf Koror, der Hauptinsel Palaus. Die Hände und Arme der alten Dame sind tätowiert. Früher war das ein Schönheitssymbol. Jetzt lässt sich in Palau keine junge Frau mehr tätowieren. Lippenstift statt Tätowierung. Die Zeiten haben sich geändert, auch die Schönheitsideale.
Die Deutschen waren sehr streng. Der deutsche Amtmann damals hieß Winkler. Wir sagen noch heute zu jemandem, der besonders streng ist, du bist ein Winkler. Die Deutschen haben auch Schulen eröffnet, die gab es vorher nicht. Und sie haben uns gesagt, wir sollen uns eigene Häuser bauen. Früher hatten wir immer in Gemeinschaftshäusern gelebt.
Isebong Giro-Betbat hat keinen einzigen Zahn mehr. Sie freut sich aber wie ein Kind, dass sie noch immer auf Deutsch von 1 bis 10 zählen kann.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Die alte Dame kniet auf dem Boden ihres Hauses, das nach allen Seiten offen ist. Der Wind sorgt für etwas Abkühlung. Draußen ist es heiß und tropisch feucht. Im Hintergrund läuft der Fernseher mit den neuesten Shows aus dem weit entfernten Amerika. Isebong Giro-Betbat erinnert sich an die Zeiten, als es hier in Palau noch keine Fernseher gab. Die Deutschen hätten versucht, alte Traditionen zu unterdrücken, sagt sie. Es war früher üblich, dass die Frauen in die Nachbardörfer gingen, um dort die Männer mit Tanz, Gesang und anderen Belustigungen zu unterhalten. Die strengen Deutschen haben das verboten. Sie fanden diese Ausflüge unmoralisch und obszön. Heute ist es die alte Isebong, die die lockeren Sitten ihrer Landsleute kritisiert. Sitten, die unter den letzten fremden Herren, den Amerikanern, in Palau eingerissen sind.
Früher unter den Deutschen war hier alles noch ganz ordentlich. Die Japaner waren brutal und haben uns gefoltert. Unter den Amerikanern ist ein ziemliches Durcheinander entstanden. Und seit der Unabhängigkeit gibt es so viel Streit. Ich weiß nicht, ob das gut geht.
Der Amtmann von heute heißt nicht mehr Winkler, sondern Kunivo Nakamura, der gewählte Präsident der Republik Palau. Herr über mehr als 200 Inseln, aber nur 15.000 Einwohner. Palau ist seit einem Jahr selbstständig. Präsident Nakamura, Sohn eines japanischen Vaters und einer palauischen Mutter, hat die Deutschen nicht mehr erlebt. Aber gelegentlich wird er an sie erinnert.
Germans are regarded as most disciplined people. They told us, you do this, don't drink. If you drink, you're going to be shot.
Die Deutschen sind als sehr disziplinierte Leute bekannt. Es heißt, sie hätten hier damals den Alkohol verboten. Trink nicht, haben sie gesagt. Wenn du trinkst, dann wirst du erschossen. Und das war keine leere Drohung. Sie haben die Strafe auch vollzogen. Einige alte Leute kommen heute zu mir und sagen, ihr jungen Leute seid zu schwach. Ihr solltet endlich wieder für Ordnung sorgen und jemanden aus Deutschland holen.
1899 hatten die Spanier einen Teil der Marianen und die Karolineninseln, zu denen Palau gehört, für 18 Millionen Goldmark an das Deutsche Reich verkauft. Die Spanier hatten zuvor nur ein paar Missionare geschickt, sich ansonsten aber nicht weiter um die entlegenen Inseln gekümmert. Kaiser Wilhelm aber wollte, dass Deutschland auch mit diesen tropischen Inseln zur Weltmacht wird. Die Eingeborenen mussten Kokosnussplantagen anlegen, um daraus Kopraöl zu gewinnen. Und die deutsche Jaluit-Gesellschaft baute hier Phosphat ab. Frachter transportierten es dann als Dünger um die halbe Welt nach Deutschland. Dazu musste aber erst einmal ein Kanal in das Atoll gesprengt werden, damit die Frachtschiffe genug Wasser unter dem Kiel hatten. Den Kanal gibt es noch heute. Er ist jetzt eine der größten Attraktionen Palaus. Viele der Inseln sind noch immer kleine Paradiese, unbewohnt mit üppiger Vegetation, weißem Strand, türkisfarbenem klaren Wasser, seltenen Korallen und einer einzigartigen Vielfalt an Fischen. Man muss nicht einmal ausgebildeter Taucher sein. Ein Schnorchel reicht, um unter Wasser zu genießen, wie sich rosafarbene Fächer in der Strömung wiegen und Fische in allen Farben des Regenbogens die Nahrung von den Korallenknollen nagen. So vergisst man schnell die Zivilisation, die sich auf der Hauptinsel konzentriert. In Koror, auf der Durchgangsstraße, an der die Supermärkte liegen, gibt es schon mal gelegentlich einen Verkehrsstau. Anderswo hat die Natur die Zivilisation wieder vertrieben. Auf Babeldaob, der größten Insel Palaus, hatten die Japaner zwischen den Weltkriegen Straßen und Reisfelder angelegt. Heute hat der Urwald dort alles wieder überwuchert. Auch die rostenden Panzer, die stillen Zeugen der blutigen Schlachten zwischen Amerikanern und Japanern hier im Zweiten Weltkrieg. Andere Inseln des Atolls haben solche zweifelhaften Errungenschaften der Zivilisation nie erlebt. Die Insel Kajangel zum Beispiel. Keine Autos, kein Strom, nur Südsee pur. 4 Strände rund um eine blaue Lagune. Die 150 Einwohner und ihr Häuptling, der ab und zu deutsche Volkslieder singt, achten auf Stil. Sie haben es nicht gern, wenn Touristen in kurzen Hosen zu Besuch kommen, sind ansonsten aber gastfreundlich und hilfsbereit. Mit den Kaufleuten und Beamten waren damals auch deutsche Forscher nach Mikronesien gekommen, um die Sitten und Gebräuche der Eingeborenen zu studieren. Unter ihnen der deutsch-polnische Ethnologe Johann Stanislaus Kubary, der 1871 nach Palau kam und auch mehrere Jahre auf Ponape verbrachte. Und 1909 ging Professor Augustin Krämer als Leiter einer Forschungsexpedition in Palau an Land.
They were able to document, I think, practically the whole Palauan culture, especially all the chiefs.
Sie haben damals alles aufgeschrieben. Unsere Geschichten und Legenden, unsere Sitten und Gebräuche. Die Aufzeichnungen Krämers sind heute eine Art Bibel für uns. Er hat damals die gesamten Besitzverhältnisse der Clans registriert. Wenn es heute Streit um die Grundstücke gibt, dann schlagen die Richter und Rechtsanwälte im Krämer nach.
Die traditionelle palauische Gesellschaft besteht aus Großfamilien, die von einer Frau geführt werden. Diese Clan-Chefinnen, nicht die Männer, bestimmen, wer Häuptling wird. Die Frauen in Palau haben nicht nur Macht, sondern auch Pflichten. Sie erben das Vermögen der Familie und verwalten das Geld. Sie müssen dann aber auch zahlen, wenn ihre Brüder ein Haus bauen. Einigen Frauen sind diese Pflichten heute zu viel geworden. Sie verlassen Palau, nehmen ihr Geld mit und gehen nach Guam oder Saipan, wo die traditionellen Strukturen völlig verschwunden sind. Die Japaner hatten, als sie die Inseln übernahmen, alle Deutschen vertrieben, aber einen hatten sie vergessen. Pastor Wilhelm Siemer von der Liebenzeller Missionsgesellschaft, der mit Frau und 3 Kindern ohne jegliche Unterstützung aus der Heimat in Palau eine evangelische Kirche unterhielt und sich von den Früchten der Insel ernährte. Der Nachfolger Siemers lebt heute in Ponape. Pastor Edmund Kalau, in Ostpreußen geboren, kam 1956 für die Liebenzeller Mission nach Mikronesien. Auf der Insel Yap, deren Provinzregierung auch heute noch den deutschen Namen Amt trägt, waren er und seine Frau die ersten Protestanten. Kalau musste immer wieder mit ansehen, wie die Menschen auf den weit verstreuten Inseln starben, weil kein Arzt und kein Krankenhaus in der Nähe waren. Der Pastor fuhr zunächst per Schiff zu den Inseln, doch Schiffe sind zu langsam, um schnelle Hilfe zu bringen. Deshalb besann er sich auf seine zweite Leidenschaft, das Fliegen. Vor nunmehr 20 Jahren gründete er den pazifischen Missionsflugdienst. Der erste Mann, den Kalau mit seiner Propellermaschine rettete, war ein Eingeborener auf Uliti, einem Eiland mit nicht einmal 1000 Einwohnern. Er flog den Mann mit geplatztem Blinddarm gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus auf die 200 Kilometer entfernte Insel Yap.
Der Mann kam und saß auf unserer Veranda einen ganzen Tag, um seinen Dank zu bekunden. Da habe ich gesagt, jetzt hast du doch schon Dankeschön, genau, brauchst du nicht. Nein, er saß noch 2 Tage lang da, kam immer wieder, um zu zeigen, wie dankbar er war.
Der 67 Jahre alte Kalau betreibt heute mit seinen 80 Mitarbeitern, seiner Frau und seinen Kindern neben dem Flugdienst ein Lazarettschiff, eine Gewerbeschule für Fischerei und Landwirtschaft, die einzige Druckerei in Mikronesien und auf den Philippinen ein Rehabilitationszentrum für drogen- und alkoholabhängige Jugendliche. Auf die Frage, wo seine Heimat sei, zögert Pastor Kalau. Um Weihnachten herum bekämen seine Frau und er jedes Mal ein bisschen Heimweh nach Deutschland. Doch zu Hause fühlt er sich da, wo er seit 40 Jahren seine Arbeit hat und seine Kinder leben, in Mikronesien. Und Weihnachten feiert er auch hier mit den Kindern seiner evangelischen Gemeinde in Punape.
»1995 reiste der damalige ARD-Korrespondent Jens-Peter Marquardt nach Palau. 20 Jahre später war Jürgen Hanefeld Korrespondent für die Region. Naturschutz hatte inzwischen einen sehr viel höheren Stellenwert.
Elvis und seine Partnerin Priscilla sind Kakadus, eine von 162 Vogelarten, die in den Wäldern und Mangroven Palaus zu Hause sind. Dazu kommen 46 Arten von Reptilien und Amphibien, vom Minigecko an der Zimmerdecke bis zum 5 Meter langen Salzwasserkrokodil. Auch Fledermäuse, Affen und Schlangen bevölkern den Dschungel, ganz zu schweigen von Insekten und 1400 Pflanzenarten, von denen 200 ausschließlich hier existieren.
Kein anderer Fleck in Mikronesien hat eine derartige Vielfalt an Flora und Fauna aufzuweisen, über Wasser. Dieser Reichtum wird noch übertroffen vom Leben unter Wasser. Haie und Schildkröten, Dugongs, also Seekühe, Mantarochen, Myriaden bunter Fische und allein 700 Arten von Korallen leben hier. Und doch trügt der Schein unendlicher Fülle. Weil die Bestände rapide zurückgehen, hat der Zwergstaat eine Meeresschutzzone ausgerufen. Das sei nichts weiter als ein moderner Begriff für das, was die Palauer Bull nennen, erzählt Jennifer Gibbons.
The National Marine Sanctuary is an attempt to take what we would use as the traditional chiefs.
Das nationale Meeresschutzgebiet ist geschaffen worden, um das Problem in den Griff zu bekommen. Wir, unsere traditionellen Häuptlinge, sprechen von Bull, was man als Schonzeit oder Moratorium übersetzen könnte. Wenn ein bestimmter Fisch bedroht oder ein Verhalten schädlich ist, gibt es ein Bull. Das bedeutet, fischt nicht mehr in dieser Region oder fangt diesen Fisch nicht mehr.
Or don't fish this specific fish anymore.
Jennifer ist die wichtigste Beraterin des Präsidenten, wenn es um den Meeresschutz geht. Dass sie einen englischen Namen trägt und in den USA studiert hat, Wirtschafts- und Politik, ändert nichts an ihrem Südsee-Flair. Warmherzig, glutäugig und gut genährt, wie viele ihrer Landsleute. Eine typische Inselschönheit, die mit ihrer sanften Stimme mehr zu sagen hat als die Männer in der palauischen Stammesgesellschaft. Noch immer gibt es Spuren des einstigen Matriarchats.
The women take their young ladies to the taro patch and the men take their sons to fish.
Die Frauen haben früher die jungen Mädchen mit aufs Tarofeld genommen. Die Väter waren mit den Söhnen zum Fischen. Da ging es nicht nur um Nahrungsbeschaffung. Wir jungen Mädchen haben alles Mögliche von unseren Müttern gelernt. Und die Jungs begriffen zum Beispiel, dass man nie mehr Fische fängt, als man essen will. Und dass man niemals einen Riesentrevali fängt, weil dieser große Fisch unser Freund ist. Er treibt uns die Sardinen zu. Wenn Väter nicht mehr mit ihren Söhnen fischen gehen, dann verschwindet das traditionelle Wissen und mit ihm unsere Kultur. Dann zerbricht die Beziehung zwischen Vater und Sohn.
In ihrer Kindheit, sagt Jennifer, seien sie morgens mit Körben an den Strand gegangen. Kaum war der Korb im Wasser, war auch schon voll mit Fisch. Inzwischen müssen sie mit Touristenrestaurants und ausländischen Fangflotten um ihr Grundnahrungsmittel kämpfen. Deswegen das neue Gesetz. Es bedeutet, alles, was hier schwimmt, steht unter Schutz. Ausnahmen gelten nur für den Eigenbedarf der Insulaner und auch nur in Küstennähe. Die besten Steuerzahler sind die Tauchschulen. Und die besten Tauchgründe liegen direkt südlich von Koror. Die Rock Islands, mehr als 400 Korallenfelsen. Wie leuchtend grüne Brokkoliköpfe ragen sie aus dem Meer, das je nach Tiefe von Türkis bis abgrundtief blau schimmert. Einmalig schön und deswegen von der UNESCO als Welterbe geschützt. Mac hat Englisch studiert, sich aber dann zum wandelnden Insellexikon fortgebildet. Dass er sein halbes Leben im Wasser zubringt, liegt buchstäblich in der Natur der Sache. Aber er verdient sein Geld nicht nur als Tauchführer, sondern auch als Experte für ein Phänomen, das es nur hier gibt. Einen See voll leuchtend oranger Quallen.
Marine lakes are isolated bodies of water with channels, pathways out to the lagoon.
Meerwasserseen sind abgeschlossene Gewässer mit tiefliegenden Kanälen, die hinaus aufs Meer führen. Das Wasser wird mit der Tide permanent ausgetauscht. Wir haben 72 dieser Seen, aber nur einer davon ist für Besucher zugänglich. Das sind sehr wertvolle Biotope, keines gleich dem anderen, jedes ist einzigartig. Der Quallensee könnte vor Millionen von Jahren entstanden sein, weil die Tiere hier kaum natürliche Feinde haben, so die Theorie, haben sie im Laufe der Evolution ihren giftigen Stachel verloren.
Went backwards through evolution and lost their stinging cells.
Nur am Anfang kostet es etwas Überwindung, sich mit der Taucherbrille ins Quallenmeer vorzutasten. Die Tiere, groß wie Orangen, bewegen sich unglaublich geschmeidig im Wasser. Es sind so unendlich viele, dass es unmöglich ist, sie nicht zu berühren. Ein urtümliches Gefühl, inmitten von traumschönen Wesen zu schwimmen, die aus der Wiege der Erdgeschichte stammen.
Doch alles, was schön ist, ist auch gefährdet. In der Saison besuchen täglich bis zu 800 Touristen den Jellyfish Lake. Obwohl es streng verboten ist, schmieren sich viele mit Sonnencreme ein. Das Fett schadet dem biologischen Gleichgewicht. Deswegen soll der einmalige See bald nur noch von Stegen aus betrachtet werden können. Das berauschende Gefühl, mit Quallen zu schwimmen, wird dann nur noch Erinnerung sein.
Gefährdet sind auch andere Meeresbewohner in und um Palau, insbesondere die spektakulären Mantarochen. Fische, die sich mit ihren 5 Meter weiten Schwingen unter Wasser bewegen wie urzeitliche Vögel und hat erstaunliche Erkenntnisse gesammelt.
Ihre Bäuche sind wie ein Fingerabdruck. Jeder Manta hat sein eigenes Muster auf dem Bauch, das sich im Laufe seines Lebens nicht ändert. Man kann sie also begleiten und wiederfinden, indem man einfach ihre Bäuche fotografiert.
Mandy hat mit ihrem Manta-Projekt vor 5 Jahren begonnen. Ihr war aufgefallen, dass sich die Tiere gern in einem Meeresgraben aufhalten, den einst die Deutschen geschaffen haben, um Phosphat von einer Mine auf direktem Weg zum Hafen von Koror zu transportieren, hatten sie einen Kanal ins Riff gesprengt, den German Channel.
Die Strömungsverhältnisse in diesem Wasserweg gefallen den Mantarochen offenbar so gut, dass sie sich dort ohne weiteres ablichten lassen. Inzwischen kann Mandy 275 Tiere unterscheiden, nur anhand der Fotos.
Sie sind riesig, aber harmlos. Bis vor kurzem wusste man wenig über sie, weil sie sich meist im offenen Meer bewegen. Man bekommt sie nur zu sehen, wenn sie hierher kommen, um sich von kleinen Fischen reinigen zu lassen oder wenn sie Plankton fressen. Sie sind sehr freundlich und neugierig und haben das größte Gehirn unter den Fischen. Für Fische sind sie hochintelligent. Sie können sich sogar selbst erkennen, was nur für wenige Tiere gilt, für Delfine und Affen. Mantas kommen auf dich zu und betrachten sich selbst in der Linse der Kamera.
Welchen Wert ein solch majestätisches Tier im wirtschaftlichen Sinn darstellt, hat noch niemand ausgerechnet. Für Haie gibt es eine derartige Kennziffer schon. Als die Regierung Palaus 2009 als erste der Welt ihre Gewässer zum Refugium für Haie erklärte und 17 Arten der bedrohten Raubfische unter Schutz stellte, musste sie auch ihren eigenen Insulanern den ökonomischen Effekt erläutern. Heute kennt ihn jeder.
Die letzten Rechnungen, die durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass ein Hai, der lebt und am Riff lebt, für unseren Tourismus über $1 Million im Jahr einbringt. Während ein Hai, der im Restaurant verzehrt wird oder getötet wird, ein paar hundert Dollar einbringt im Höchstfall. Ich finde Haie eigentlich lebendig besser.
Sagt ausgerechnet ein Koch. René Menz, geboren in Ulm, betreibt seit 20 Jahren das Lokal Krämers, etwas versteckt am Hafen von Koror. Wer es einmal gefunden hat, will nicht mehr woanders essen. Dabei verzichtet der Deutsche bewusst auf exotische Extravaganzen. Keine Fledermäuse, keine Schildkröten und natürlich keine Haifischflossen, auch wenn die aus dem Boden schießende Kochkonkurrenz das alles anbietet. René ist vom neuen Meeresschutzgesetz begeistert, obwohl er weiß, dass es schwer durchzusetzen ist.
Die Möglichkeit, ein so riesengroßes Gebiet zu überwachen mit einem Patrouilleboot, ist natürlich komplett unwahrscheinlich. Aber Palau hat das Angebot von mehreren ausländischen Regierungen und von Nichtregierungsorganisationen bekommen, zu helfen, unsere exklusive ökonomische Zone zu patrouillieren und illegale Fischereien zu verscheuchen.
Wie das Verscheuchen in der Praxis aussehen kann, hat Palau erst im Juni bewiesen, als es vietnamesische Wilderer erwischte.
Insgesamt wurden 5 Boote verbrannt. Die Besatzung von allen Booten wurden auf dem 6. Boot zusammengepfercht mit Verpflegung, mussten sich mit anschauen, wie die Boote verbrannt worden sind und sind dann zurück nach Vietnam geschickt worden.
Ein Fanal, aber mehr auch nicht. Palau besitzt nur ein einziges altersschwaches Patrouillenboot, ein Geschenk aus Australien. Auch wenn das bald ersetzt werden soll, meist mangelt es dem Küstenschutz sogar am Sprit. Die Wilderer dagegen, die meisten aus China, Taiwan, Vietnam und den Philippinen, verfügen über moderne Fischereiflotten mit Fabrikschiffen auf hoher See. Trotzdem bleibt Jennifer, die Beraterin des Präsidenten, optimistisch. Ein Gesetz, sagt sie, sei besser als kein Gesetz. Es sei ganz einfach.
Wer künftig in unsere Schutzzone kommt, muss sich ausweisen. Wer das nicht tut, gilt als schuldig. Bisher ist alles sehr kompliziert. Man muss fragen, haben Sie eine Lizenz? Wer hat die ausgestellt? Ist sie noch gültig? Bla, bla, bla. In Zukunft ist alles klar. Fischen verboten. Auch wenn wir sie nicht auf frischer Tat ertappen, können wir sie verfolgen. Denn irgendwann müssen sie ihren Fang um- oder ausladen. Wir können ihn beschlagnahmen. Wir können sagen, halt, dieser Fisch stammt aus Palau. Wir kassieren ihn ein.
That was caught in Palau. It's illegal. Now we're gonna take it from you.
David gegen Goliath. Aber man weiß ja, wie es ausgegangen ist.
Studien hätten inzwischen belegt, so heißt es, dass das Ökosystem von Palau jetzt gesünder sei als 2015, als Jürgen Hanefels Reportage entstand. Die immer seltenere Möglichkeit, in gut erhaltenen Riffen zu tauchen, ist ein starker Tourismusmagnet, heißt es in Palau offiziell. Corona kam erstmal dazwischen. Der Weg nach Palau führte diesmal daher in das Archiv der Sendereihe zwischen Hamburg und Haiti. Sie hörten Ausschnitte aus 2 Reportagen von Jens-Peter Marquardt 1995 und von Jürgen Hanefeld 2015. Redakteurin am Mikrofon war Juliane Eisenführ. When doubt starts, when it dies.
NDR Info.